Wir befassen uns an diesem Wochenende mit dem Thema Leiden. Es ist ein sehr breites Thema, weil es gibt verschiedene Arten von Leiden. Vielleicht hast du irgendwann im Laufe deines Lebens eine erschütternde Diagnose Krebs. Oder vielleicht leidest du auch an Herz-Kreislauf-Problemen oder das sind Leiden, die noch auf dich zukommen. Wahrscheinlich kennst du auch Geschwister, die an Altersbeschwerden leiden. Demenz, Hüftschmerzen, Schulterprobleme und so weiter. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kennst du auch Menschen, die an seelischen Nöten leiden. Es gibt ja den riesigen Überbegriff Depression. Ich kenne mehr als einen Christ, der an einem sogenannten Burnout leidet. Oder da gibt es auch das sogenannte Borderline-Syndrom, ein schreckliches Leiden, wo Menschen so grosse seelische Qualen erleben, dass sie sich mit einem Messer verletzen, um diesen seelischen Qualen für einen kurzen Moment zu entflüchten, abgelenkt zu werden. Auch der Tod von einem geliebten Menschen kann ebenfalls grosse und lang anhaltende Leiden verursachen. Einige erleben auch selbstverschuldetes Leiden, andere erleben fremdverschuldetes Leiden und wieder andere erleben Leiden, ohne dass irgendjemand die Schuld hat. Ich weiss nicht genau, was meine Brüder da alle werden sagen, aber eins ist klar. Die Leiden werden nach diesem Wochenende nicht aufhören. Unsere Geschwister, unsere Freunde und Bekannte oder wir selber, wir werden nicht einfach von allen Leiden befreit werden. Aber hoffentlich, und ich bin überzeugt, dass einige Leiden können verringert werden und ganz können aufhören. Hoffentlich werden wir Trost und Ermutigung fürs Leiden empfangen oder anderen helfen, Trost und Ermutigung können zu empfangen und das Leiden erträglicher zu machen. Ganz sicher aber werden wir ein bisschen besser verstehen, wer Gott ist. Wer wir für Gott sind und was Gott mit Leiden will in unserem Leben erreichen. Und das ist letztlich auch mein Gebet. In allem geht es eigentlich darum, wie wir durch die gute Nachricht von der Erlösung und von der Auferstehungskraft von Jesus Christus unseren Nächsten, wie uns selber und Gott von ganzem Herzen können lieben, auch zumindest in unserem Leiden. Eine von den Fragen von leidenden Christen ist die: Ist Gott für mich? Oder hat er sich gegen mich gewendet? Wenn die Frage auch theoretisch schnell beantwortet ist und erledigt ist, so erleben wir es doch immer wieder, dass sie ein ganz anderes Gewicht überkommt, wenn wir unter Leidensdruck stehen. Ich habe erlebt, dass es für Christen schwierig ist, darauf zu vertrauen, dass Gott wirklich für sie ist, wenn sie von Gefühl von äußerster Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit plagt und gefoltert werden. So einem Menschen zu sagen, Gott ist für dich, fällt manchmal schwer. Weil man Angst hat, es hört sich wie so eine Allgemeinwahrheit an. Wenn also ein Mensch, der in äußerster Not ist, muss hören, Gott ist für dich, und dann muss er hören, dann muss die Aussage gut begründet sein. Und um das geht es da in meinem Vortrag in aller erster Linie, eine Grundlage zu schaffen. Eine Grundlage zu schaffen für die Wahrheit, Gott ist für dich. Der erste Punkt: Du bist aus Liebe erwählt. Aus Liebe erwählt. Wenn wir fragen, warum das Gott für uns ist, dann fragen wir auch nach dem Grund. Wir fragen uns also, was ist der Grund dafür, dass Gott für mich ist? Oder wir können auch in Mehrzahl reden, was sind die Gründe dafür? Vielleicht gibt es ja auch mehrere Gründe. Und lange der Grund wirklich, um mir die Sicherheit zu geben, dass Gott sich nicht irgendwann einmal gegen mich wendet und mich quält, weil er mich aus irgendwelchen Gründen auch immer anfängt zu hassen. Gott lässt uns nicht im Unklaren darüber. Der Heilige Geist lehrt uns in seinem Wort, dass wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, nicht weil es wir so haben wollen, sondern weil es Gott so hat wollen. Mit anderen Worten, Gott selber hat wollen und dafür gesorgt, dass wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Johannes 6, Vers 44 und 45. Der Herr Jesus sagt zwei Sachen da. Erstens, wenn jemand zu Jesus kommt, dann ist er vom Vater gezogen worden. Sonst wäre er gar nicht erst fähig gewesen, zu Jesus zu kommen. Das ist das Erste. Und das Zweite, wer vom Vater gezogen worden ist, oder so wie Jesus sagt, wer von ihm gelehrt worden ist, der kommt ganz sicher zu Jesus. Zuallererst steht also der Wille vom Vater. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat es der Vater so wollen, noch bevor du geglaubt hast. Jesus betet für seine Jünger kurz vor seiner Kreuzigung mit folgenden Worten im Johannes 17, Vers 6 festgehalten: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Gott hat seinem Sohn bestimmte Menschen aus der Welt gegeben. Und schon bevor sie an Jesus geglaubt haben sie eigentlich Gott gehört. Und Gott hat sie seinem Sohn gegeben, damit er sie erlöst, indem er für sie stirbt und für sie bettet. Und das sind mit anderen Worten seine Schafe. Und jetzt, um es persönlich zu machen, du hast Gott gehört, schon bevor du an Jesus geglaubt hast. Gott hat dich vor der Grundlegung der Welt erwählt und dazu bestimmt, an seinen Sohn zu glauben. Aber was war denn Gottes Beweggrund gewesen, dich zu seinem Sohn zu ziehen, damit du gerettet wirst? Es ist seine Liebe. Und die Liebe zu dir ist nicht begründet in einer moralischen Qualität deinerseits, weil es die Qualität in deinem Leben gar nicht gibt. Und das widerspricht unserem natürlichen Empfinden, weil der natürliche Mensch liebt, weil er etwas oder jemand für liebenswert haltet. Ich habe mich in meine Frau verliebt, weil mir ihr Aussehen und weil mir ihre Art gefallen hat. Und meine Freunde, die liebe ich in der Regel zuerst einmal, weil sie mir sympathisch sind. Normalerweise. Aber das ist keine spezifisch göttliche Liebe und das ist nicht das, was Gott bewegt hat, dich und mich zu lieben. Er liebt dich einfach. Ich weiß nicht, ob dir das langt. Vielleicht nicht. Ich spüre da auch ein bisschen Unbehagen. Und ich höre dich, ja, aber kann ich mich denn überhaupt geliebt fühlen von Gott, wenn ich weiß, dass er mich nicht liebt, weil ich ihm sympathisch bin? Das ist eine verständliche Frage, oder? Ja, soll ich mich denn überhaupt geliebt fühlen, wenn Gott mich ja gar nicht wegen mich, wegen dem, was ich bin, wer ich bin, liebt, sondern einfach so? Vielleicht kann ich es so verdeutlichen. Stell dir mal einen ekligen, unausstehlichen Mensch vor. Einen, der sich ständig gegen dich wendet. Er verspottet dich jedes Mal, wenn er dich sieht. Und wenn nicht, dann ignoriert er dich einfach. Er verzieht sein Gesicht zu einem abschätzigen Grinsen, aber bevor du einen Satz ausgesprochen hast, und jedes von deinen Worten drüllt er im Maul um oder sagt bei jedem dritten Satz zu dir, du weißt überhaupt nicht, von alles du redest. Und was machst du? Du liebst den Menschen. Du suchst, so oft du noch hast, seine Nähe auf. Du hilfst ihm, wenn er in Schwierigkeiten ist. Du versuchst, ihn immer besser kennenzulernen, zu erfahren, wer er ist, wann er braucht und wie, dass du ihm helfen kannst. Und das machst du nicht, weil er so liebenswert oder so wertvoll ist, weil er dir sympathisch ist oder weil er den Respekt verdient hat oder was auch immer, sondern du machst es, weil du ihn aufrichtig liebst mit deinem ganzen Denken, mit deinem Verstehen, mit deinem Willen und deinem Gefühl. Und jetzt nochmal die Frage. Ist das Liebe? Ja. Ist das weniger Liebe, als wenn du ihn würdest lieben für etwas, was an ihm oder in ihm lebenswert wäre? Nein. Es ist größere Liebe. Und so sagt der Heilige Geist, dass Gott uns geliebt hat, wo wir noch seine Finde gewesen sind. So hat er es mit jedem von uns gemacht. Er hat beschlossen, dich zu lieben, einfach weil er beschlossen hat, dich zu lieben. Er hat seine erlösende, seine spezielle Liebe auf dich gerichtet, nicht weil es du verdient hättest. Einige von uns erinnern sich vielleicht an gewisse Turnstunden in der Schulzeit. Es müssen Gruppen gebildet werden, zwei Gruppen, und die Gruppenleiter können aus der Menge ihre Teammitglieder auswählen. Und es ist so, die beiden Gruppen, das sind meistens die beiden stärksten von der Turnklasse gewesen, wo haben müssen je eine Gruppe bilden. Und da ist so ausgepickt worden, ja, ich nehme dich, und jawohl, ich nehme dich, und du, und dort, und dort, und so, und der, der allermeistens noch übrig geblieben ist, bin ich gewesen. Einer von den Letzten. Und wenn die Gruppenleiter nicht alle hätten müssen auswählen, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch auf das, am Rand von der Turnhalle. Und das ist natürlich keine erbauende Situation. Man hat mich nicht gewählt, weil ich kein sportliches Kind gewesen bin. Bei Gott ist es nicht so. Gott wählt nicht nach dem Prinzip der moralischen Qualität oder der Stärke aus. Warum eigentlich nicht? Warum wählt Gott nicht die Besten aus? Das ist ganz einfach. Weil Gott weiss, es gibt keine Beste. Es gibt nur Sünder. Es gibt nur Rebellen, die Todesstrafe verdient haben. Zum Glück wählt Gott nicht danach aus, was in dir an moralischer Qualität vorhanden ist, weil es in seinen Augen die Qualität in dir einfach nicht gibt. Wenn es um moralische Qualität ging, dann würde er gar niemand wählen. Weil in Gottes Augen ist die Gerechtigkeit von jedem Mensch, und sei sie noch so hoch in den Augen der Menschen, ein schmutziges Kleid. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Das ist Gottes Fazit über den moralischen Zustand von jedem einzelnen Mensch. Wir haben keine Gerechtigkeit, wir haben nichts vorzuweisen, wo Gott irgendwie könnte angenehm sein. Wo ihn irgendwie könnte dazu bewegen, uns zu lieben. Weil nichts vorhanden ist in uns. Gott wählt einfach aus, weil er sich entschlossen hat, unwürdige Sünder zu lieben. Mit einer speziellen, rettenden Liebe zu lieben. Gott hat die Liebe vor Grundlegung der Welt über dich bestimmt, dass du sollst gerettet werden. Und er hat die Entscheidung nicht getroffen wegen etwas, was in dir ist, aber in anderen nicht. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Erwählung, die vor Grundlegung der Welt stattgefunden hat, die hat sich ja irgendwann als Erlösung in deinem Leben ausgewirkt. Also irgendwann bist du zum Glauben gekommen, irgendwann hast du dich bekehrt, hast dich zu Gott hingewendet. Und darum wollen wir kurz betrachten, was genau dass es mit dieser Erlösung dann auf sich hat. Zweiter Punkt, du bist aus Liebe erlöst. Gott hat alle deine Millionen Sünden, deine sündhaften Gedanken, Taten, Worte im Voraus gewusst und gesehen, noch bevor du überhaupt geboren worden bist. Er hat dich zum Heil erwählt, aber er hat müssen all die Millionen Sünden aus dem Weg schaffen, dass du an dem Heil überhaupt hast können Anteil haben. Und darum hat er in seiner Liebe beschlossen, seinen Sohn Jesus zu schicken, der sich ebenfalls in Liebe dazu entschlossen hat, sich vom Vater senden zu lassen, um dich zu einem Sohn und zu einer Tochter von Gott zu machen. Jetzt, wenn wir Menschen beschliessen, irgendeinen Plan, dann kann ja einiges schief gehen, oder? Wenn ein Bauer beschließt, zum Beispiel ein Bauer beschließt, ich sammle 14 Eier im Hühnerstall ein und ich bringe sie dann ins Haus und tue sie dort dann abpacken mit Eierkarton. Da könnte einiges schief gehen. Zum Beispiel die Hühner legen keine 14 Eier. Oder der Bauer macht beim Einsammeln schon eins kaputt. Es fällt ihm vielleicht unterwegs eins aus dem Korb. Oder zwischen seinem Vorhaben und der Ausführung von dem Vorhaben läutet das Telefon, er redet eine halbe Stunde am Telefon und vergisst, was er eigentlich hätte wollen. Oder zur Nacht kommt der Marder und stillt die Eier oder der Fuchs tötet die Hühner, noch bevor die überhaupt Eier legen können. Also wenn ich da damit sagen will, ist, dass unser Vorhaben nie hundertprozentig sicher gelingt. Aber bei Gott ist es nicht so. Gott hat ein Ziel gehabt. Er hat vor Grundlegung der Welt eine Absicht gehabt. Er hat dich geliebt, bevor du geschaffen worden bist. Und er hat ein Ziel gehabt, dich zu erlösen. Und das Ziel hat er hundertprozentig wollen erreichen. Und um das Ziel zu erreichen, hat er müssen ein Mittel wählen, wo hundertprozentig sicher ist, wo hundertprozentig klingt und vollkommen das Vorhaben sichert. Weil was Gott will, das tut er. Und es kann ihn niemand daran hindern. Und das Mittel, das zum Ziel führt, um uns zu erlösen, ist der Tod von Jesus Christus. Wo Gott Jesus geschickt hat, um die Erwählten zu retten, da hat Gott gewusst, dass Jesus das Ziel sicher wird erreichen. Und Jesus hat gewusst, was der Vater hat wollen, mit ihm erreichen. Er sagt nämlich selber in Johannes 6, Vers 37 bis 40, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von all dem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Hat Jesus jetzt den Willen vom Vater können tun oder nicht? Sicher. Sein Tod am Kreuz hat Heil von denen, wo ihm vom Vater gegeben worden sind, vollkommen gesichert. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 27 bis 30. Dass die Liebe von Gott in Ewigkeit begründet ist, wird auch an einer anderen Stelle deutlich. Der Thomas Wohler wird auf diese Stelle eingehen und den Zusammenhang erklären. Ich will sie aber doch kurz erwähnen. Das ist Römer 8, Vers 30. Dort sagt Apostel Paulus, diejenigen, die Gott aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Diejenigen also, wo Gott zum Heil in der Ewigkeit vorherbestimmt hat, die werden irgendwann in der Zeit berufen. Und dann, wenn sie den Ruf vom Hirt, von Jesus hören, dann kommen sie. Sie vertrauen einem stellvertretenden Tod von Jesus und seiner Auferstehung. Und dabei werden sie von Gott gerecht gesprochen. Und dann in der Ewigkeit werden sie verherrlicht werden, wenn Jesus wiederkommt und die neue Schöpfung aufrichtet. Wenn wir aber den Vers genau anschauen, dann fällt uns auf, dass da nicht so geschrieben ist, wie wenn das erst passieren würde, sondern dass es so geschrieben ist, wie wenn alles schon geschehen wäre. Oder? Also die er vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Damit wird der Apostel eigentlich sagen, dein Heil ist in der Ewigkeit beschlossen worden und es ist so sicher, als wenn du schon verherrlicht wärst. Und da kommt überhaupt keine menschliche Handlung rein, wenn man da anschaut, die Reihenfolge anschaut. Der Apostel schreibt so, wie wenn der Mensch überhaupt nichts zu seinem Heil könnte dazu beitragen. Da ist davon die Rede, was Gott beschlossen hat und wann er mit hundertprozentiger Sicherheit wird ausführen. Und da ist so sicher, wie wenn es schon passiert wäre. Natürlich muss der Mensch umkehren und glauben. Das ist seine Verantwortung und von dem redet der Apostel, besonders im Römer 4. Aber da lässt er alle menschliche Verantwortlichkeit weg, weil er will sagen, dein Heil ist in Gottes liebender Erwählung begründet und nicht in irgendetwas, wo in dir ist, nicht einmal in deinem Glauben ist dein Heil begründet, sondern die Begründung ist in seiner erwählenden Liebe und in seiner liebenden Erwählung. Und darum schrieb der Apostel im gleichen Abschnitt in Römer 8, dass gegen Gottes Auserwählte niemand kann Anklage erheben. Niemand kann die Erwählten von Gottes Liebe trennen. Weder Tod, noch Leben, noch Engel, noch Dämonen, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Mächte, noch Höhe, noch Tiefe, irgendein anderes Geschöpf. Jetzt kann man uns fragen, was hat das mit dem Thema Leiden zu tun? Da redet Thomas Wohler im nächsten Referat drüber. Nur so viel. Ein Leiden ist nicht und kann nie ein Zeichen von Gottes Ablehnung sein, dir gegenüber. Sondern das Leiden ist ein Instrument von Gott, mit dem er mich seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher macht. Wo Jesus hat ja ebenfalls durch Leiden gehorsam gelernt und ist so zur Vollkommenheit gekommen. Ich fasse nochmal zusammen. In allem Leiden und in aller Widerwärtigkeit von dem Leben in einer gefallenen Schöpfung ist es heilsam darauf zu vertrauen, dass Gott dich in Jesus Christus vor Grundlegung der Welt zur Erlösung erwählt hat und dass der Vorsatz von Gott durch nichts und niemand kann erschüttert werden. Das ist das, was ich heute Morgen, heute Abend besonders will festmachen sagen. Und die Leiden sind nichts Befremdliches. Sie sollen uns nicht befremden, sondern sie sind von Gott gebraucht. Leiden stellen die Liebe vom Vater im Himmel nicht in Frage. Sondern die Leiden werden durch Gottes Allmacht maßgeschneidert und dazu benutzt, dich seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher zu machen und vollkommen zu machen. Ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir danken sagen, dass dich allein deine ewige Liebe dazu motiviert hat, uns Sünder zu lieben. Es gibt nichts, wo in uns deine Liebe verdient hat, sondern verdient hätten wir alle deine Verdammnis, dein ewiger Zorn, deine Abscheu vor allem Bösen, vor aller Sünde, vor aller Rebellion, vor aller Widerwärtigkeit gegen dich. Und doch hast du in deiner grossen Gnade und in deiner grossen Liebe uns geliebt und beschlossen, uns zu erwählen und hast das grösste Opfer gebracht, das du als allmächtiger Gott kannst bringen. Du bist selber Mensch geworden in Jesus Christus. Am Kreuz hast du dich hinrichten lassen an unserer Stelle und hast uns deine Gerechtigkeit, die du in deinem Leben erworben hast, zugerechnet. So, dass wir heilig und rein können in deiner Gegenwart leben und Gemeinschaft haben mit einem heiligen, ewigen, allmächtigen Gott. Und danke, dass uns nichts aus deiner ewigen und erwählenden Liebe herausreissen kann, sondern dass du uns festhältst und dein Geist uns motiviert, dir immer ähnlicher zu werden, dir nachzufolgen, deine Gebote zu lieben und danach zu streben, sie einzuhalten. Danke für die grosse Erlösung, die du da uns angeeignet hast. Ich bitte dich, dass du jeden, der den Vortrag hört, segnest, die Augen auftust, Herr, und eine neue Hingabe und eine neue Liebe inmitten von Leiden bewirkst. Amen.